sagen? Gott möge dich segnen. Lass uns Platz nehmen. Gott ist ein Gott, der geliebt werden möchte. Der Herr Jesus fragt den Petrus, hast du mich lieb? Dreimal hintereinander. Heute möchten wir uns Gedanken machen, wie bekomme ich einen festen Glauben? Wie kann ich Jesus mehr lieben, besser lieben, intensiver lieben, gründlicher lieben? Und was habe ich dann davon? Aber zuerst möchte ich dich herzlich einladen zu unseren Veranstaltungen hier im Haus. Morgen ist das Thema, Gott will dir vorangehen. Du musst die Predigt hören. Wenn du die nicht gehört hast, wirst du etwas verpassen. Also ich sage dir nicht so viel. Ist wichtig. Gott will dir vorangehen, egal wo du hingehst, was du tust, wo du bist. Ob wir schlafen oder auf sind oder unterwegs sind, Gott ist immer bei uns. Und die Bibel sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ist wichtig, das zu wissen, dann lebt man auch ganz anders. Am Mittwoch wird das Thema sein, wie es wird Zeit, dass du geistlich wächst. Und dann am Freitag, 19 Uhr, entstöre deine negativen Verhaltensweisen. Wir sind so gestört, falsch programmiert, falsch gepolt und du sollst die entstören. Und wie entstöre ich die alle? Dann am Samstag Wege aus der Auswegslosigkeit und am Sonntag, den 22. August um 10 Uhr, wie groß ist unser Gott? Ist er halb Meter groß? Ist er 10 Meter groß? Wie groß ist Gott eigentlich? Ist wichtig, dass du nachdenkst. Wie groß ist mein Gott? Dann vom 29. August bis zum 5. September, jeweils 19 Uhr, ist Bill Smith hier. Bill Smith ist uns kein Unbekannter, hat uns, also ich kenne ihn, glaube ich, schon 12 Jahre. Kommt immer wieder hier zu uns, per Zufall eigentlich. Ich habe ihn gar nicht gekannt vorher, aber dann habe ich kennengelernt und der Mann ist mir sympathisch. Er ist ein bisschen derb. Also ich kenne ihn noch viel, viel derber, als er jetzt ist. Also er hat einen Gottesdienst bei uns gehalten, der Kirche, einen Eimer Wasser hingestellt und sagt, weh, wenn jemand hinfällt. Bei mir fällt niemand hin. Und dann hat er, also mit Wasser, also, und alle waren so vorsichtig. Ja. Und er ist, seine texanische Art so ein bisschen schon geschliffen, aber ist immer noch Texaner. Und ich lade dich herzlich ein, bring Kranke mit, er betet für Kranke. Und so viele Leute auch bei uns in unseren eigenen Reihen sind durch seinen Dienst geheilt worden. Wir können sagen, was wir wollen, denken, was wir wollen. Also seine Art und Weise. Und dann das Schöne bei Billy ist, gegen bestimmte Zeit, so auf Dreiviertelzug, dann sagt er, und jetzt wird Zeit für das Allerwichtigste im Leben. Was nützt es, wenn du geheilt wirst und hast nicht Frieden mit Gott? Wiedergeburt, Erlösung etc. Das ist so sein großes Thema am Schluss. Und er zieht es automatisch oder durch, ob jemand da ist oder nicht da ist. Aber das wirkt. Und dass die Leute am Schluss das wirklich merken und behalten. Also, und was ist Bekehrung? Kriegt also jeder Einzelne so mit, was ist Bekehrung dann? Ist ein Evangelist und dient uns mit der guten Nachricht von Jesus. Das möchte ich nur soweit sagen. Wer am Sonntag nicht genug kriegt, es gibt Leute, die nicht genug kriegen, dann von 14.30 Uhr bis 16 Uhr ist in der Christ International Church, das ist also eine Ablegergemeinde von uns, in der Residenzstraße 90, in der Aula von Caritas in Wedding hier, Residenzstraße 90, haben wir dort auch jeden Sonntag Gottesdienst. Und ich möchte dort einladen, ich predige dort und möchte dich einladen. Ich habe eine gute Botschaft. Die Predigt für morgen wird sein, komm aus der Mittelmäßigkeit raus. Weißt du, nicht so wie alle sind. Nein, du sollst was Besonderes sein und du bist was Besonderes. Komm aus dieser Mittelmäßigkeit heraus, wird das Thema morgen dort sein. So, wie bekommt man festen Glauben? Pascal sagte einmal, Gott gibt so viel Licht, dass wer glauben will, glauben kann. Und er lässt so viel im Dunkeln, dass wer nicht glauben will, nicht glauben muss. Also ist dir überlassen. Die meisten wollen nicht mehr glauben, als was sie haben. Ich habe meine Kirche, ich habe meine Religion, ich bin evangelisch, katholisch oder sonst was. Denen ist vollkommen egal, was um sie herum passiert in der religiösen Welt. Sie interessiert es nicht. Hauptsache, ich habe meine Arbeit. Arbeit ist mein Gott. Das war zeitlang so. Oder Fußball ist mein Gott. Oder die Menschen haben so viele andere Götter. Wenn sie nicht glauben wollen, lässt sie Gott. Gott zwingt niemand zum Glauben. Denen ist oft die unsichtbare Welt egal, vielen Menschen, so, die materialistisch eingestellt sind. Denen ist das Jenseits egal. Mit dem Tod ist alles zu Ende. 1,80 Meter unter die Erde und dann ist alles vorbei. Ich glaube nicht, dass es so vorbei ist. Das geht weiter. Das Gras wächst und du kannst das Gras von unten angucken. Aber das ist nicht nur das alles. Es gibt noch eine Auferstehung. Die Toten werden auferstehen, alle werden auferstehen. Also es gibt eine Ewigkeit, es geht also weiter. Wie bekommt man einen festen Glauben? In der Endzeit hat Jesus vorausgesagt, meint ihr, wenn ich wiederkomme, dass es Menschen so einen Glauben finden wird? Er wird sehr viel Aberglauben finden, sehr viel Unglauben. Aberglaube ist auch ein Glaube. Aber er wird nicht den lebendigen Glauben finden. Den Glauben, der Berge versetzt, diesen Senfkorn-Glauben, den er in diese Welt gesetzt hat und gepredigt und gelehrt hat. Habt Glauben an mich und Glauben an Gott. 1. Johannes 14. So, Jesus wird kaum Glauben finden, echten Glauben. Die Heiligen werden aussterben, werden abnehmen. So, und die Liebe wird erkalten bei vielen, die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. In 1. Thessalonicher 4, Vers 16 lese ich, und da heißt es, dass Jesus kommt mit der Posaune des Erzengels, die Gräber werden sich öffnen und die Toten, die Gläubigen insbesondere, werden seine Stimme hören und sie werden auferstehen zum ewigen Leben. Sie werden seine Stimme erkennen und nur die werden auferstehen, die seine Stimme erkennen. Also wenn Jesus kommt und ruft, kommt her, ihr Menschenkinder, da werden nur die kommen, die seine Stimme kennen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du die Stimme Gottes, die Stimme Jesu heute kennenlernst. Die Leute, die dann auferstehen werden bei der Erstauferstehung, die haben jetzt an Jesus geglaubt. Meine Bibel sagt, Johannes 11, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe und so weiter. Aber die Leute in der Endzeit werden nicht an der Auferstehung glauben. Der Teufel wird es fertig bringen oder hat es inzwischen schon sehr stark fertiggebracht, dass der Glaube bei den meisten ausgewandert ist. Nur noch Privatsache, so in Kämmerlein glaubt man da. Und jeder soll nach seiner Fassung selig werden. Die, die nicht an Jesus glauben, die werden nicht auferstehen bei der Erstauferstehung, weil sie ihn nicht kennen. Sie werden gar nicht reagieren, wenn er sie rufen. Er kann 10-mal rufen, sie werden nicht kommen, weil sie vorher auch nicht gekommen sind. Deshalb ist es so wichtig, jetzt schon sich bereit zu machen, dass wenn Jesus kommt, die Entrückung stattfindet, dass du auch entrückt wirst. Sonst bleibst du sitzen, wo du sitzt und musst nachsitzen, vielleicht 1000 Jahre oder länger. Jeder tote Gläubige wird auferstehen, weil in seiner DNA, gestern habe ich von diesem DNA-Code gesprochen, das Leben in sich hat. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. DNA ist nichts anderes als das Lebensbuch, die Information von deinem ganzen Leben, von Adam bis zum Antichristen, also die ganze Spannbreite, da ist alles drin. Und wer Jesus nicht hat, hat die ganzen Flüche, den ganzen Unsegen, die ganzen Blockaden, alles hat er in sich und der kann nicht entrückt werden. Aber wer in seiner DNA Gott hat, Gott gespeichert hat, Gott empfangen hat, Gott erfüllt ist von Gott, sein Lebensbuch so vollgeschrieben ist von der Herrlichkeit Gottes, der wird staunen und wundern, der ist in seinem Leben auf Gott programmiert. Und dann muss der Herr nur einen Klack machen und die Toten werden auferstehen. All die, die dieses Zeichen in sich haben, dieses Siegel Gottes in sich haben, weil in ihrem Leben das die Formel ist, die ihr Leben bestimmt. Wer an mich glaubt, wird leben, obgleich er stürbe. Das ist also dieser Code, der DNA. Wer an mich glaubt, wird leben, obgleich er stürbe. Also wie kriege ich diesen festen Glauben? Unser DNA-Lebensbuch muss mit dem Universum kommunizieren können, also mit Gott, mit dem Jenseits, mit der anderen Welt. Und dann ist er für Gott nicht tot. Wenn du mit Gott kommunizierst, tagtäglich, dann kommst du vom Himmel, vom Berg runter, aus der Gebetsstunde runter und dein Angesicht strahlt wie das Angesicht eines Engels. Du bist so geladen. Oder Stephanus in dieser Krise, wo er gesteinigt wurde, der strahlte wie ein Engel. Menschen, die voll von Gott sind, strahlen. Die haben etwas in sich, in ihrem Leben, in jeder Zelle ihres Lebens, vom Scheitel bis zur Sohle sind sie geheilt. Also dein ganzes Leben ist vollkommen wiederhergestellt durch die Gnade Gottes. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, das ist das Geheimnis. Und ich möchte diesen Glauben, dass du den findest, nicht irgendeine religiöse Weltanschauung. Ich bin katholisch, evangelisch, freikirchlich, pfingstlerisch, charismatisch. Du kannst alles sein, aber glaubst du an Jesus? Ist er das Zentrum deines Lebens? Hast du Gott gefunden und ist Gott ein Teil deines Lebens? Dieser DNA-Code ist alles von Gott erfüllt. Wir Menschen, wir begreifen nur etwa 10% oder können 10% auch nur ausdrücken, das alles andere ist noch verschüttet, noch gar nicht entdeckt. Und wenn Gott in deinem Leben kommt, fängst du schon in übernatürlichen Sprachen zu sprechen. Das ist schon ein Zeichen, dass mit dir was nicht stimmt, dass du einen anderen Geist hast, dass du in einer anderen Dimension lebst. Wenn Jesus kommt, wird er ein Signal ausgeben und alle, die auf dieses Signal reagieren, werden entrückt werden. Alle, die auf dieses Signal programmiert sind, die werden mitgehen, die werden seine Stimme hören, die in den Gräbern sind, die werden sofort kennen, Jesus. Jesus sagt, meine Schafe kennen meine Stimme und sie folgen mir und sie werden einem Fremden nicht folgen. Die Welt geht normalerweise zur Schlachtung. Die ist dahingegeben, alle miteinander. Und die meisten merken das nicht, dass sie dahin gegeben sind. Bei Karlsruhe, da war ein Fall. Einem Schäfer wurden 300 Schafe geklaut. Plötzlich waren sie vom Feld weg. Aus diesem Schafstall waren sie geklaut und nirgendwo aufzutreiben. Überall die Polizei gesucht, weit und breit. 300 Schafe. Einfach fort. Wie vom Erdboden verschluckt. Und dann meldet die Polizei ihm, von Köln geht ein Transport in die Türkei. Das sind 5000 Schafe. Und vielleicht sind da ein paar von ihren Schafen auch dabei. Aber wie findet man aus 5000 Schafen 300 Schafe raus? Die sind alle vermixt. Aber der Hirte sagt, ich gehe trotzdem, meine Schafe kennen meine Stimme. Und dann hat er einen Laut gemacht, irgendwie so, was die Schafe kannten und wussten. Und plötzlich sage und schreibe, alle seine 300 Schäfchen standen um den Hirten versammelt. Und so ist es auch für uns. Es ist so wichtig, dass du die Stimme des guten Hirten kennst. Sonst gehst du nicht mit, sonst gehst du in die Türkei und wirst geschlachtet. Und dann wunderst du dich dann, wenn du auf dem Opfertisch landest. Oder in der Bratröhre. Viele Menschen werden sich wundern, wo sie gelandet sind, weil sie die Stimme des guten Hirten nicht gekannt haben. Es ist so wichtig, dass man das zu Lebzeiten lernt. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nachher drüben nicht mehr. Oder wenn du tot bist. Du lernst nicht mehr. Wir können jetzt lernen. Wir können jetzt Weichen stellen für unser Leben. Wie kriege ich einen festen Glauben, einen unerschütterlichen Glauben? Kennst du schon das Signal für die Entrückung? Ist das schon in dir einprogrammiert? Wenn der Herr die Seinen rufe, durch die Gnade meines Heilens bin ich dort. Erwartest du seine Erscheinung überhaupt? Jesus sagt, wenn ich komme, meint ihr, dass ich Glauben finden werde? Die auf mein Signal reagieren? Vielleicht so Handvoll, wenige, paar, etliche. Es wird etliche geben, es wird einen Rest geben, gewiss. Aber es wird nicht mehr die Masse sein. Die Masse hat das Signal ignoriert, überhört, abgelehnt. Was wird das Signal sein? Und es ist so wichtig, dass du einen Empfänger hast für die Stimme Gottes. Nicht nur, dass du einen Sender hast, dass du betest und mit Gott redest. Nein, dass du auch seine Stimme hörst, einen Empfänger. Wir brauchen beide Sender und Empfänger, wie beim Handy. Dass du also telefonieren und hören kannst. Wenn du dieses Signal nicht kennst und wenn du den Empfänger nicht hast, du wirst ihn nicht schauen. Mach dir da gar nichts vor, bild dir auch nichts ein. Egal wie aktiv du gewesen bist. Weißt, an jedem Tag, sagt Jesus, werden viele kommen und sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, in Zungen geredet? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen Kranke geheilt? Haben wir nicht in deinem Namen Tote auferweckt? Das sind alles gewaltige Taten, Tote aufzuwecken. Haben wir nicht so gewaltige Taten getan? Wie beredet waren wir doch? Wie viele Gottesdienste habe ich besucht? Und wie viele Wunder habe ich vollbracht? Und wie lange habe ich gebetet und durchgebetet und so weiter. Das interessiert alles den lieben Gott nicht. Ihn interessiert, kennst du mich? Kennst du mich? Kennst du mich? Das Kriterium wird sein an jedem Tage, wie bei diesen 10 Jungfrauen, hast du Öl in deiner Lampe? Brennt deine Lampe? Wird sie brennen, wenn der Meister kommt, der Bräutigam kommt? Denk an dieses Bild von diesen törichten Jungfrauen. Wie kriege ich einen festen Glauben? Einen Glauben, der anhält, der durchhält. Wie erfüllt wirst du von Gott? Wie erfüllt ist jede Zelle deines Lebens? Nicht nur vielleicht der Kopf oder die Hände oder die Füße. Nein, der ganze Mensch. Wie erfüllt bist du von der Herrlichkeit Gottes? Konnte Gott schon etwas in deinem Leben tun? Ist er in deinem Leben durchgedrungen? Hat schon Gott sein Leben in dein Leben eingepflanzt? So auf jeder Stufe dieses des DNA-Codes überall: Jesus, Heiliger Geist, Jesus, Heiliger Geist, Jesus, Heiliger Geist. Und überall, da wo deine Eigenschaften stehen, da stehen noch plus die Eigenschaften von Jesus und dem Heiligen Geist. Das zweite Kriterium, worauf der Herr wahrscheinlich achten wird, wenn er wiederkommen wird und die Seinen rufen wird: Wie steht es mit der Liebe? Und zwar die erste Liebe. Nicht so, ja, ich liebe auch den Heiligen, so nebenbei, so als Hobby. Es gibt so viele Hobbychristen, so Freizeitchristen oder so Sonntagschristen. Aber wie ist die erste Liebe bei uns? Und dann vielleicht das dritte Kriterium, wenn er kommen wird, ob wir im Geist und im Glauben wandeln. Wie tief bin ich in Gott verwurzelt und verwachsen? Wenn er kommt, wird er seinen Glauben suchen, nicht deinen und meinen und unseren Glauben, nicht den katholischen oder evangelischen Glauben. Nein, er wird seinen Glauben. Glaubet an mich und glaubet an Gott. Johannes 14. Nicht nur irgendeinen Glauben, sondern Herrgottsglauben, Allerweltsglauben. Nein, den Glauben, der von ihm gewirkt ist, der also von ihm gezeugt ist, der von ihm zubereitet worden ist, der vom Heiligen Geist bestätigt wurde. Diesen Herzensglauben, wird er diesen Glauben finden? Wie bekomme ich diesen Glauben? Er wird den göttlichen Glauben suchen, nicht irgendeinen Glauben, frommen, religiösen, biblischen Glauben. Nein, er sucht diesen Glauben nicht. Er sucht den Glauben, den Gott in dein Leben gepflanzt hat, der da gereift ist, der sich entwickelt hat durch die Gnade Gottes, durch das Wort Gottes, durch die Predigt, durch die Verkündigung. Wir wissen ja, die Bibel kommt ja, der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus der Bibel und dem Wort Gottes. Es ist so wichtig, dass dein Glaube gezeugt entsteht durch den Heiligen Geist. Nicht alles, was ich predige, ist für dich wichtig. Aber es gibt so ein paar Happen, und das solltest du darauf achten, das hat Gott dir gegeben und gesagt. Wenn ich glauben kann, ich gebe dir ein Rezept, also wenn du schwachen, kleinen Glauben hast, höre viele Predigten. Und zwar gute Predigten, aufbauende Predigten, motivierende Predigten, glaubensstärkende Predigten. Nicht nur so vom lieben Heiland diese Predigten, so allgemeine, Allerweltspredigten oder politische Predigt, nein, höre glaubensstärkende Predigt, dass du weißt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Dass du nicht mehr anders denken kannst, als du nur an den Heiland glauben kannst. Mangel an Glauben kommt für mich aus dem Mangel am Hören, und zwar am Hören von guten Predigten. Oder du kannst auch Predigten lesen, also du kannst auch deinen Glauben beim Lesen verlieren. Also ich hatte ganz festen Glauben an Gott und war stabil in Gott und liebte den Herrn, bis mir jemand so ein Buch gab, Verführung der Christenheit. Denke, bitte, das müsste ich lesen, denn wir können alle verführt werden. Wir sind alle in der Gefahr der Verführung. Und Jesus sagt, achtet, passt auf, dass ihr nicht verführt werdet. Und lese ich, und dann finde ich so viele Leute, die ich selber irgendwo kenne, die sogar bei mir zu Hause waren, der ist nichts und der ist nichts und der ist nichts und der ist nichts. Nur der Schreiber ist richtig. Und am Schluss, ich habe meine Freude am Herrn verloren. Durch diesen Schindluder, sage ich so. Und ich habe gefragt, Herr, gib mir meine Freude wieder, meinen kindlichen Glauben wieder. Und dann hat der Herr gesagt, ja, wann hast du das gehabt zum letzten Mal? Und wenn du die Freude am Herrn verloren hast, frag dich, wann hast du zum letzten Mal die Freude am Herrn gehabt? Und dann habe ich gedacht, ja, Herr, oder gesagt, ja, Herr, seitdem ich das Buch gelesen habe. Und weißt du, was ich gemacht habe? Das Buch nicht irgendwie weitergegeben oder immer im Schrank aufbewahrt, in den Mülleimer geschmissen. Und von dem Moment kam die alte Freude, die alte Liebe zum lieben Gott wieder da. Die Freude am Herrn, ich möchte wieder kindlich glauben. Und dann habe ich angefangen, die Bibel so zu lesen, wie ich sie vorher noch nie gelesen habe. Ganz neu, ohne Anstreichung, jetzt mal eine neue Bibel mir angeschafft und angefangen, da drin zu lesen. Wie wird man fest im Glauben? Liest nicht bibelkritische Bücher, liest nicht glaubenszerstörende Bücher, liest nicht, die Gott in Frage stellen, sollte Gott gesagt haben, heilt er heute noch Kranke, macht er heute noch die Menschen frei, segnet er heute, gibt es heute noch Zeichen und Wunder? Das ist mir vollkommen egal. Ich brauche Zeichen und Wunder und ich brauche Gottes Hilfe und Gottes Wunder. Also, ich habe mir einfach geschworen, motivierende Predigten selber zu hören. Ich höre immer, wenn ich lange Strecken fahre, meistens in Englisch, motivierende Predigten, die mich aufbauen, die mich herausfordern, die meinen Glauben stärken, Leute, die was mit Gott erlebt haben, die was zu sagen haben. Und selber versuche ich auch, wenn, soweit es geht, motivierende Predigten zu halten. Das, was mich stärkt, stärkt bestimmt auch andere. Predigten, die nichts bringen, davon gibt es genug auf dieser Welt. Das Internet ist ganz voll und quillt über. Was du brauchst, sind aufbauende Predigten. Predigten, die durch den Geist Gottes entstanden sind, wo Gott einfach den Finger auf die wunde Stelle in deinem Leben legt und sagt, mein Kind, das ist zwar kein großes Loch, aber es ist ein Loch. Da fällt mal was durch. Und Gott muss uns also den Finger auf diese wunde Stelle legen. Den Glauben, den Gott gewirkt hat. Nicht, den der Pastor gewirkt hat. Ich predige nur, aber der Heilige Geist ist der da wirkt und der da arbeitet und der was zustande bringt. Also du solltest Predigten hören, die vom Geist Gottes kommen, die Gott verherrlichen. Vergiss alle Predigten, die Gott nicht groß machen. Die vielleicht einen Menschen groß machen, eine Gemeinde groß machen, vielleicht ja eine Sache groß machen. Ist alles für die Katz. Diese Predigten kannst du vergessen, kannst streichen, spart die Zeit, gehst lieber spazieren. Alles, was Gott nicht verherrlicht und Gott nicht meint, ist für die Katz. Predigten, die Gott nicht die Ehre geben, die sind mehr vom Teufel als von Gott. Sie verherrlichen mehr den Teufel, sie verherrlichen das Geld, sie verherrlichen irgendwelche irdische Sachen und geben dann Applaus für den und für jenem und so weiter und beten Menschen an. Aber Gott verherrlicht sich, wenn wir ihn anbeten, wenn wir so an uns schlagen und sagen, wunderbar, Gott, danke für diese Salbung, danke für die Gegenwart, was du hier gibst. Glaube und Zweifel können nicht nebeneinander existieren und es gibt keine Kompromisse und keinen Vergleich dazu, entweder Gott oder Satan. Zwei Möglichkeiten haben wir. Wir brauchen Leben verändernde Botschaften, das ist, was wir brauchen, das, was mich motiviert, was mich aufbringt und sagt, ha, Halleluja, was mich auf die Beine bringt. Botschaften, die aus dem Mund Gottes kommen, aus dem Herzen Gottes. Und was aus dem Herzen Gottes kommt, das spricht auch mich an und dich und uns alle. So, wir brauchen Predigten und Botschaften, die mit dem Leben unterschrieben werden können. Viele Predigten kommen aus dem Kopf oder aus dem Lexikon oder was weiß ich sonst wo auch. Aber du brauchst Predigten, die Gott gegeben hat. Manchmal passen die gar nicht zusammen. Also wenn Gott Botschaften gibt, die sind manchmal wie Kraut und Rüben. Oder querfällt ein. Manchmal denkt man, wo geht der eigentlich hin? Aber Gott hat einen Plan. Der will dir was geben und da hinten will er auch jemand was geben. Und der da hinten braucht auch noch was. Predigten, die nicht auf den Punkt kommen, die nur Leute unterhalten, ist pure Zeitverschwendung. Also dazu wäre es auch dieser Gottesdienst vielleicht zu schade, wenn ich die Leute nur unterhalte. Bibel, das Wort Gottes sollte gepredigt werden und nicht irgendwelche Träume oder Einbildungen oder Meinungen, Ansichten oder irgendwelche Vorstellungen, das Wort Gottes. Denn die Bibel sagt, mein Wort kommt nicht leer zurück und es bewirkt das, wozu ich es sende. Wer glauben will, wird Beweise finden, aber wer glauben nicht will, der wird so viel Gegenbeweise finden, warum er nicht glauben muss und kann und darf. Wer aber nicht glauben will, der wird auf Beweise sehen und sagen, ja guck mal, wenn ich die Christen angucke, wie geht's mit ihnen? Die sind auch nicht besser wie wir dran. Gewiss sind sie nicht besser dran, aber sie haben Glauben. Und es ist ein kleiner, großer Unterschied, den Glauben an Gott. Bevor Menschen an Gott glauben können, müssen sie zuerst Gnade erleben. Ich sage ein Geheimnis, was Gott mir im Laufe der Jahre erschlossen hat. Du kannst nicht glauben, wenn du willst, sondern du brauchst die Gnade, um glauben zu dürfen. Dass Gott deine Augen, deinen Horizont öffnet. Deine Augen werden vom Satan gehalten. Und du brauchst die Gnade Gottes, um glauben zu können. Weißt du, der Teufel versteht ganz raffiniert, die Augen und Ohren zu verschließen, damit der Mensch ja nichts von Gott aufnimmt. Der hört's, aber es geht nicht rein. Es bleibt nichts hängen. Der Boden muss eigentlich bestellt werden oder vorbereitet werden für den Glauben. Das heißt also, du musst zuerst die Gnade Gottes erfahren. Also bevor du glauben kannst und möchtest, solltest du Gott bitten, Herr, erbarm dich meiner. Erbarm dich, schenk mir Gnade, dass wenn ich in der Versammlung gehe, dass ich dein Wort höre, dass ich nicht den Pastor da höre, was der da quasselt, sondern Herr, dass ich dich höre, Heiliger Geist, ich möchte dich vernehmen. Wir sind alles nur Menschen, Sprachrohre, weiter nichts. Nächstes Mal predigt ein anderer, aber dass du Gott raushörst. Und das ist noch das Nächste, wozu wichtig ist, dass du Gott hörst und Gnade findest. Dem Demütigen schenkt er Gnade. Also du siehst, Glaube allein ist nicht ausreichend. Da kommt Gnade davor und noch vor der Gnade kommt die Demut dazu. Also Gott schenkt dem Demütigen Gnade, damit er dann schließlich doch irgendwie doch packen kann die Sache und erfahren kann und dass er es aufnehmen kann. Niemand soll glauben, dass er glauben kann. Also das ist Einbildung. Du kannst nicht glauben. Der wahre Glaube ist nicht lernbar, so wie 1 und 1 ist 2 oder das 1 mal 1. Es ist eine Gabe Gottes, ein Geschenk. Es wird ihm gegeben. Der Glaube ist also von der Gnade Gottes sehr abhängig. Ohne der Gnade Gottes bleibt der Mensch verstockt, stur, bockig, nicht aufnahmefähig. Da sind die Kanäle verstopft, die Augen werden gehalten. Er lässt sich nicht sagen, ja, das mag für die recht sein, aber nicht für mich. Und dann hörst du hörst vielleicht die gleiche Predigt, wie die anderen auch, aber du hast ganz was Falsches gehört und ganz was Falsches verstanden. Also wenn du nicht die Gnade erlebst des Hörens, dass Gott erlaubt, jetzt sein Wort zu hören, denn sein Wort ist ja heilig. Und Gott muss es erlauben, dass du sein Wort hörst, sonst rauscht es an dir vorbei. Und selbst wenn ein Engel das Evangelium predigt, weißt du, auch da müssen die Ohren geöffnet werden. Sonst, dann nützt die ganzen Beweise nicht, dann nützt alles nichts. Selbst wenn Tote jetzt augenblicklich auferstehen würden, du wirst dennoch nicht glauben, wenn du nicht die Gnade bekommst des Glaubens, den Geist des Glaubens. Also bevor man um Glauben bittet, wie bekomme ich festen, stabilen, unerschütterlichen Glauben, starken Glauben, sollte man zuerst mal um die Gnade bitten. Herr, sei mir gnädig, hab Erbarmen mit mir. Du siehst, ich will glauben, aber ich kann nicht. Die Jünger haben immer gebetet, Herr, hilf meinem Kleinglauben oder unserem Kleinglauben. Herr, wir sind so, guck mal, Jesus war daneben. Jesus hat Zeichen und Wunder gewirkt und sie waren doch kleingläubig. Oder sie hatten keinen Glauben. Jesus liegt im Schiff und schläft, anstatt dass du sagen, jetzt der Heiland ist da und wir werden nicht untergehen. Nein, wo ist denn euer Glaube, fragt er. Du siehst, du kannst in einer Versammlung sein, wo Jesus sitzt, in einer Kirche, ein Schiff, das die Gemeinde sich nennt. Der kann da sein und du kannst nicht glauben. Du wirst mit den Stürmen nicht fertig. Der Glaube funktioniert nicht. Herr, wir verzagten am Leben. Es gibt immer mehr Menschen, denen die Gnade des Glaubens fehlt. Wenn ich so in der Seelsorge mit Menschen spreche, manchmal frage ich, was ist denn da los eigentlich? Der kann glauben und der andere kann es nicht glauben. Und der möchte glauben und schafft es nicht. Der hat die Gnade nicht. Die Gnade des Zuhörens, des Verstehens, des Begreifens. Also wir brauchen ein geöffnetes Herz, damit wir glauben können, damit wir begreifen können, damit es uns einleuchtet, damit wir das verstehen können, was gemeint ist. Und da brauchst du nicht viele Worte, da reicht ein Satz und du bist schon perfekt, schon verändert. Satan versteht also ganz raffiniert, alles zu verbauen, dass du ständig vom Weg abkommst und Gott nicht hörst und Gott nicht begreifst. Er stellt ständig Gott in Frage und dann merkst du ganz schnell, ob Gott oder Satan an dir arbeitet, wer dich gerade behandelt, in welcher Behandlung oder Sprechstunde du bist. Sollte Gott gesagt haben, ist das wahr? Gilt das noch für heute? Soll das mir helfen? Wem nützt das überhaupt, was da passiert? Und so weiter. Lauter so Fragen. Sobald die Fragen auftauchen, weißt du, dass diese nicht vom Heiligen Geist. Vom Heiligen Geist ist es so, spricht der Herr. Wir können erst richtig glauben, wenn die Liebe Gottes in unserem Herzen ausgegossen ist, die Liebe zu Gott. In der Bibel, Johannes 3, heißt es einmal, niemand vernimmt vom Reich Gottes, es sei denn, er wird wiedergeboren. Ohne der Wiedergeburt vernimmst du nichts vom Reich Gottes. Also, da brauchst du nicht um Glauben bitten. Du musst die Botschaft hören, tut Buße, kehrt um, verändert euer Leben, denkt um. Das ist das eine, aber richtig glauben kannst du nur, wenn du wiedergeboren bist und der Heilige Geist dein Leben erfüllt. Der Heilige Geist ist in den Herzen der Gläubigen ausgegossen. Und die haben dann große Liebe zu Jesus und plötzlich, sie wollen noch mehr von Jesus und sie kriegen noch mehr von Jesus, sie können noch fester an Jesus glauben und sich festhalten. Der Heilige Geist ist es, der uns Jesus schmackhaft macht. Er verklärt uns ihn, begeistert uns für Jesus. Das ist er, an dem musst du glauben. Halt dich fest an Jesus und du wirst durchkommen. Das ist, was dich motiviert, der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist, was uns ganz fest im Glauben macht. So richtig verliebt in Jesus. Ich weiß, wir Deutsche können das von der Liebe Jesu und so weiter nicht sagen. Weißt du, Engländer, die können das in englischer Sprache, die können da ausdrücken, ich liebe Jesus mehr und mehr. Er ist mir süßer als der Zucker in der Dose. Verstehst? Das kannst du also in Deutschen da gar nicht so richtig sagen. Verstehst du, denk, was für eine schmalzige Sache das ist. Aber der Heilige Geist ist es, der dich so verliebt, so richtig verliebt zu Jesus macht. Er verändert deine Gedanken, deine Einstellung. deine ganzen Sinne und dein ganzes Trachten und fixier dich auf Jesus, nur auf Jesus. Der vom Heiligen Geist inspirierte Glaube ist erst der richtige Glaube, der fest ist. Also Glaube ist eine Gnade Gottes, ein Geschenk des Himmels. Jesus sagt, solchen Glauben habe ich bei euch in Israel nicht gefunden. Es ist erstaunlich. Die Juden sind so religiös gewesen und solchen Glauben hat er in der Religion da in Israel nicht gefunden. Nur bei den Ausländern. Nur bei den Ausländern. Da fand er solchen Glauben, die nur sagten, könnt ich nur den Saum seines Kleides berühren oder sprich nur ein Wort, mein Knecht wird gesund. Echter Glaube bringt echte Veränderung. Aber viele Menschen sind religiös vorbelastet, vorprogrammiert. Deshalb fällt religiösen Menschen ganz schwer zu glauben. Je atheistischer die Menschen mal waren, und dann kommen sie zu Jesus und die haben nichts von Gott und Glauben gewusst. Aber die hören jetzt und sagen, jawohl, das ist. Aber wenn du schon mal evangelisch, katholisch warst, dann bist du so verdorben und versaut, vermurkst und vermarkst, dass du das gar nicht kapierst. Und sagst, ja, das ist aber nicht in unserer Religion so gewesen. Das haben unsere Väter nicht so geglaubt. Aber wenn du keine Tradition hast, total entwurzelt warst, nichts gehabt und nichts gewusst hast und kommst zum Heiland und dann sagst wie ein Kind, aber lieber Vater. Nur echter Glaube bringt die Seele zum Atmen, macht uns lebendig. Wie funktioniert dieser feste Glaube? Dieser Glaube diskutiert nicht. Weißt du, es ist ein großer Unterschied, ob ich nur diskutiere über Gott und die Welt und den Teufel oder ob ich mich festhalte. Der wahre Glaube hält sich an die Zusagen Gottes fest. Dieser Glaube ist, der lebendige, echte Glaube ist keine vorgefasste Meinung. Da weiß gar nichts. Du weißt gar nichts. Aber ich halte mich an Gott fest. Ich weiß, Gott wird mich nicht fallen lassen. Ich werde nicht umkommen. Dieser lebendige Glaube sucht nicht nach Argumente. Wie kann ich noch besser glauben? Das ist ihm vollkommen unwichtig. Er hält sich einfach auf das Wort Gottes, akzeptiert, was Gott gesagt hat. Du hast mir gesagt, nicht, sollte Gott gesagt haben, nein, der Herr hat's gesagt, so spricht der Herr. Der steht auf einem ganz anderen Standpunkt, einer ganz anderen Ausgangsbasis. Dieser Glaube tut, was das Wort Gottes sagt. Also der Herr hat gesagt, komm her zu mir oder füll die Krüge mit Wasser. Und der Glaube tut das, ohne Rücksicht auf die Kirche, auf den Pfarrer, auf die Menschen, auf die Tradition. Was sagt meine Schwiegermutter? Selbst wenn sie die Purzelbäume im Grab schlägt. Ich halte mich an das, was Gott mir gesagt hat. Die Bibel ist für den wahren Gläubigen ausreichend. Der vertraut Gott einfach blind, macht die Augen zu und sagt, mit meinem Gott komme ich überall durch. Das, was für ihn in der Bibel drinsteht, das ist ihm vollkommen als Beweis genug. Er braucht nicht mehr Beweise. Ein Satz, ein Wort vom Wort Gottes und er lebt wieder auf und sagt, das ist es, Halleluja, das ist es, das ist es, das ist es. Und schau, wie predigt Petrus am Pfingsten. Das ist, was der Prophet Joel gesagt hat. Also das ist also geisterfülltes Glauben, pfingstliches Glauben, biblisches Glauben. Das ist es, was beim Johannes steht, was beim Markus steht, was in der Apostelgeschichte steht, was in der Apokalypse steht. Das ist es. Es wird kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, nichts mehr wird sein, wenn er kommt. Das reicht ihm vollkommen aus. Das ist so die Grundlage seines Glaubens. Er braucht keine Sonderoffenbarung. Und Leute, ich warne euch, sobald Leute mit Sonderoffenbarungen kommen, das hat mir der Herr gezeigt, so und so. Wir müssen noch den Sabbat halten, wir müssen das noch halten, wir müssen dies noch halten. Die ganzen Sonderoffenbarungen, spar dir das. Wir haben alles, was wir wissen sollten, schon geoffenbart bekommen. Braucht man nicht. Die können mit diesem Käse nach Hause gehen. Oder irgendwelche andere. Du musst jetzt, Gott spricht man so an und so an. Nein. Du sprichst Gott so an, wie Gott gesagt hat, dass wir ihn ansprechen sollen. Jesus heißt er. Und wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Dir reicht, was der Geist Gottes dir sagt und was der Geist Gottes dir gibt. Du brauchst keine Sonderoffenbarung. Und das ist wichtig. Diese ewigen Wahrheiten, die stehen schwarz auf weiß für uns in der Bibel, gesammelt von Menschen, die zum Glauben gekommen sind. Die Bibel ist eigentlich so ein DNA-Code. Da sind alle Stufen des Lebens enthalten und das musst du nur jetzt schön auf dein Leben übertragen. Wie man, dass du dein Leben wieder aufbaust, das Zerstörte wieder zusammenbringst, das Zerbrochene wieder zusammenkittest. Die fehlenden Teile werden da ersetzt, was noch fehlt. In 2. Timotheus 3, Vers 16 heißt es, denn alle Schrift von Gott eingegeben oder gegeben, ist nützlich zur Lehre und zur Überführung und zur Zurechtweisung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei. Also, das Wort Gottes ist so ausreichend für dich, das musst du nur lesen. Leute kommen zu mir mit den dummen Phrasen, ja, Gott spricht nicht zu mir. Gott redet nicht mehr zu mir, schon wochenlang, Monate, jahrelang. Er spricht nicht mehr zu mir. Das ist für mich der größte Quatsch, den ich höre. Die müssen nur die Bibel aufschlagen. Auf jeder Seite spricht Gott zu einem Menschen. Auf jeder Seite. Die Leute sind nur zu faul, die Bibel zu lesen. Der Teufel hält sie fern. Das ist ein altes Buch. Wer weiß, ob das auch richtig übersetzt ist. Also mich interessiert nicht die Übersetzung. Ich weiß ganz schnell, was von Gott ist und was nicht von Gott ist. Auch wenn Seiten fehlen, weiß ich, wie es weitergeht. Also, das Wort Gottes ist, was einen Menschen vollkommen macht, zu jedem guten Werk. Das Wort Gottes und der Geist Gottes scheiden, trennen und nehmen die negativen Einflüsse von mir weg, dass ich fester glauben kann, noch fester glauben kann. Und alles, was in der Bibel drinsteht, ist für dich. Das andere weißt du nicht. Was dir irgendjemand erzählt und vorquatscht und vorbetet und vorsingt, das weißt du nicht, ob das für dich ist. Aber was im Wort Gottes steht, das ist schwarz auf weiß, dir überliefert schon seit Jahrtausenden. Nimm mal zu nichts weg. In der Bibel steht es, was du dazufügst, wird Gott dir dazufügen. Was du wegnimmst, wird Gott dir auch wegnehmen. Der Teufel versucht, all das wegzunehmen, was im Wort Gottes steht. Das ist nicht für dich und das ist nicht für dich. Ich habe in Bayern einen Mann kennengelernt, der kam zu mir und da hat die Bibel vielleicht 300 Seiten, nein, nicht 300, so 30, 40 Seiten gehabt. Der hat alles, was nicht für ihn war, alles rausgeschnitten oder rausgerissen, ist nicht für ihn. Nicht für unsere Zeit mehr, das war damals für die Juden, das war damals für den Abraham, das war für den, aber nur noch was für ihn, ein paar Psalmen sind noch übrig geblieben, die für ihn übrig waren. Aber weißt, eigentlich die ganze Bibel ist für dich, nicht für deine Großmutter und nicht für deine Urenkel, es ist für dich. Euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und alle, die der Herr herzurufen wird. Die Bibel ist nicht kompliziert, nur die Menschen machen es so kompliziert. Wie kriege ich festen Glauben? Also, lest die Bibel, das ist Vollkornnahrung. Weißt du, so Losungen zu lesen, das ist also, jemand hat gesagt, ich lese nur die Losungen und so weiter. Das ist, weißt du, schon eine Stulle Brot, schon was draufgestrichen und so weiter. Aber du kannst von einer Stulle Brot nicht satt werden. Du brauchst manchmal Vollkorn. Du musst alles nehmen, was im Wort Gottes ist. Manchmal, Losung ist nicht schlecht, aber Gott will dir vielleicht ganz was anderes sagen. Und ich habe in meinem Leben, in meiner Familienleben festgestellt, Gott spricht, wenn wir permanent fortlaufend die Bibel lesen, einfach nicht alles, wir suchen ein besonderes Wort von Gott. Ich brauche kein besonderes Wort von Gott. Die ganze Bibel ist Wort Gottes. Die muss ich nur lesen. Und sagen, Herr, rede, dein Knecht oder deine Magd hört. Der Geist Gottes liefert dir dann die Beweise. Wenn du das liest, dann wirst du überzeugt, dass es echt ist, dass es wahr ist. Und der Teufel will dagegen beweisen, dass es nicht für dich ist. Genau das Gegenteil, dass nicht richtig übersetzt ist, dass dort nichts Neues drinsteht. Ja, da steht sogar in der Bibel, da ist nichts Neues unter der Sonne. Und du wirst weit in Dunkelheit und in Finsternis bleiben und kommst aus diesem Dasein nicht heraus. Es sei denn, Gott hol dich da raus. Du wirst verblendet, weil du nicht die Möglichkeit hast zu vergleichen. Und du weißt ja nicht, der Teufel erzählte, das ist nicht wahr. Aber in Johannes 17,17 sagt Jesus, er betet für die Gläubigen, heilige sie in deiner Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. Du wirst in der Wahrheit geheiligt und das Wort Gottes ist die Wahrheit. Du erlebst da eine gewaltige Veränderung in dir. Wenn du erlaubst, dass das Wort Gottes an dir wirkt, bekommst du plötzlich ganz neue Informationen. Auf jeder Seite spricht Gott. Und du kannst eine Stelle 10-mal lesen. Also ich habe mal 3 Wochen lang über nichts anderes gepredigt, als die Geschichte vom verlorenen Sohn. Dass die Leute kamen, jetzt wissen wir auch heute Abend schon, was er lesen wird. Und ich habe permanent gelesen, habe gesagt, Leute, in dieser Evangelisation, Zeltmission, so in Kiel auf offener Straße, also so auf dem Hauptplatz, und jeden Abend die gleiche Stelle und jeden Abend was anderes rausgeholt. Und ich lese heute immer noch die Geschichte vom verlorenen Sohn und ich finde jedes Mal was Neues drin. Ich bin also verblüfft, das Wort Gottes ist also offen. Es ist voller Leben und du entdeckst jedes Mal was Neues da drin. Du wirst also vom Wort Gottes geheiligt. Das Wort Gottes spricht zu dir selbst. Ich weiß, der Teufel hasst die Bibel, mag es nicht. Aber das Wort Gottes macht uns frei. Er sandte sein Wort und heilte sie oder machte sie frei. Das Wort Gottes polt dich um, öffnet dir die Augen. Durch das Wort Gottes empfangen wir Glauben und unser Glaube wächst. Das ist so Dünger für deinen Glauben, das Wort Gottes. Und je mehr du vom Wort Gottes in deinem Leben wirken lässt, desto mehr Substanz vom Reich Gottes kommt in dein Leben hinein. Das sind alles Wahrheiten, große Wahrheiten, die dein Leben verändern können. Und Satan weiß, ohne dem Wort Gottes hast du keinen Glauben, wirst keinen Glauben haben. Deshalb liest nicht die Bibel, liest alles andere, liest Kalenderblättchen, liest Losungen, liest jeden Schmöker, aber liest ja nicht die Bibel. Das verstehst du sowieso nicht. Deshalb hat der Teufel verstanden, jahrhundertelang in der katholischen Kirche die Bibel dem allgemeinen Volk zu verbieten, bis Luther es endlich übersetzt hat und dass das Volk in seiner Sprache das Wort Gottes lesen konnte. Weißt du, der Teufel hält dich raffiniert vom Predigtören, vom Bibelarbeit, vom Bibelstudium. Du kommst zu nichts. Du kommst zu nichts. Es gefällt ihm, wenn du ja nicht zum Glauben kommst. Aber der Glaube basiert auf das Wort Gottes. Glaube ist Handeln nach dem, was Gott gesagt hat. Glaube und Werke gehören zusammen, sie sind unzertrennbar. Die Tat festigt den Glauben. Wenn du etwas in der Bibel gelesen hast, etwas verstanden hast, tu es sofort. Wart nicht so lange. Tu es. Wenn du in der Bibel gelesen hast, lass dich taufen, also du sollst getauft werden, dann wo ist das nächste Wasser oder die nächste Wasserpfütze oder wo wird getauft, wo kann ich getauft werden? Oder du liest, du sollst den Zehnten bringen, das ist das Geheimnis des Segens. Also ich möchte gesegnet werden, tu etwas. Weißt du, du solltest nicht nur ein Theoretiker sein, so viele Leute sind nur Kopfchristen, aber nicht Herzenschristen, nicht Fußchristen und nicht Handchristen. Wir sollten Täter des Wortes sein. Und in dem Augenblick, je mehr du tust, desto produktiver wird dein Glaube, desto aktiver wird dein Glaube. Nicht, dass du jetzt überaktiv bist, nein. Du lebst aus Liebe zu Jesus, tust du alles. Da ist dir kein Weg zu schwer. Du gehst sogar die zweite Meile aus Liebe zu Jesus. Das tust du. Glaube ist immer wachsend. Wie bekommt man einen festen Glauben? In Markus Kapitel 4, Vers 28 heißt es, also der Glaube ist so, wie das Wachsen eines Grashalmes, eines Korns. Zuerst ist ein Blatt da, dann ein Halm, Grashalm, dann eine Ähre und dann erst die reifen Ähren, die dann reifen. Also so ist das Wachstum auch des Glaubens. Und alles braucht seine Zeit. Glaub nicht heute bekehrt und schon morgen super Christ. Der Glaube muss wachsen, muss Krisen, Stürme durchmachen. Gewachsener, gestandener Glaube. Es geht also schrittweise vorwärts. Ich weiß nicht, wie lange du brauchst, um wirklich glauben zu können, aber du brauchst schon einige Jahre, Jahrzehnte. Wie kommt man zum festen Glauben? Durch den Geist des Glaubens. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Es ist der Weg, den Glauben. Glaub, vertrau Jesus jetzt. Und Gott lässt dir Anlässe, gibt dir Anlass und Gründe und Ursachen, dass du irgendwo Gott vertrauen musst. Du hast nicht, aber jetzt vertraue Gott, dass er dir hilft. Und du lernst in kleinen Dingen zu vertrauen. Wenn du Glauben haben möchtest, der Berge versetzt, musstest du erst mal anfangen, für einen Maulwurfhügel zu glauben, dass der sich versetzt. Und wenn du es fertig bringst, dass ein Maulwurfhügel sich versetzt, dann kannst du auch glauben, dass da vielleicht so ein Sandhaufen sich versetzt. Und dann weiter. Wir steigern uns. Wenn du für 10 Euro glauben kannst, kannst du auch für 100 Euro glauben dann. Und dann kannst du auch für 1000 Euro glauben. Aber du musst im Kleinen anfangen. Und es fängt alles ganz klein an. Wenn du Glauben hättest, wie ein Senfkorn, dass du anfängst zu glauben. Und der erste Schritt ist immer der wichtigste Schritt, egal wo du hingehst, ob zum Briefkasten oder nach China. Der erste Schritt ist immer der wichtigste Schritt in deinem Leben. So, der Glaube ist eine unsichtbare Kraft. So wie dieser Halm wird durch diese Naturkraft hochgezogen, treibt plötzlich, irgendetwas treibt dich. Und das, was dich treibt, das ist der Geist Gottes. Der Teufel macht dich immer passiv. Der Teufel liebt passive Christen, die nichts tun, die einfach da sitzen und Däumchen drehen, in den Himmel gucken, Sterne zählen. Aber aktiver Glaube ist, etwas zu tun. Das meiste, was du tust, passiert zuerst einmal oder stößt dir auch zu im unsichtbaren Bereich. Dort wird es ausgelöst. Du erkennst, du hörst und das passiert durch die Predigt. Weißt du, das Wort Gottes ist Logos. die Bibel, das ist logisch. Geschriebenes Wort Gottes, in Stein gemeißeltes Wort, so, da ist nichts Besonderes dabei. Aber das Rhema ist das inspirierte Wort Gottes für den Augenblick, für die Situation. Und was du brauchst, damit dein Glaube stark wird, ein Wort für deine Situation. Für den Augenblick, wo du drinstehst, du stehst in einer Entscheidung, du weißt nicht links oder rechts, und dann brauchst du das passende Wort. Und das passiert vielleicht in der Predigt, das passiert vielleicht im Gespräch, wenn man mit Christen spricht. Du wirst angesteckt durch die Verkündigung, durch den Gottesdienst, du wirst entzündet, begeistert, dass also wie der Glaube wächst. Und ich kann ganz genau sagen, wenn ich schwache Christen vor mir habe, die besuchen kaum Gottesdienst, die hören kaum eine anständige Predigt. Oder sie hören schon Predigt, aber von glaubenslosen Leuten, die irgendwas verzapfen. Denn Gleiches erzeugt immer Gleiches. Wenn du gläubige Menschen hörst, die wirklich für Gott brennen, die oder gebrannt haben und immer noch brennen und was von Gott erzählen, das steckt dich an. Wenn ich predige und ich etwas erwarte, ich kriege immer das, was ich erwarte. Ein Prediger, der nicht an Heilung der Kranken glaubt, der wird nie erleben, dass ein Kranker geheilt wird. Der wird auch nie beten, dass für irgendeinen Kranken, dann kannst du sterben. Also wenn du in solch einer Gemeinde bist, wo die Menschen nicht an Krankenheilung glauben, du wirst sterben. Und die Gemeinde stirbt auch aus. Und die Leute werden auch nie eine Heilungsversammlung veranstalten. Ein Prediger, der nicht an Befreiung glaubt, wird auch nie Menschen freisetzen und sagen, ich löse dich im Namen Jesu. Der hat Angst. Da fürchtet er sich, er könnte sich vergreifen. Der Geist des Glaubens ist ausschlaggebend. Wenn ein Mensch nicht glaubt, er wird dir nicht einmal die Hand auflegen. Sei froh, dass er dir die Hand wenigstens gibt. Aber die Hand auflegen, im Namen Jesu etwas sagen. Glaube wird immer übertragen. Von Menschen, die da glauben. Und das war immer seit Pfingsten, seit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Jesus hat sie angepustet, sagt, nehmt hin den Heiligen Geist. Wer mir Sünden vergibt, dem werden sie vergeben. Und was ihr löst, das ist gelöst. Und dann haben die Apostel es übertragen. Es ist immer so gewesen, dass immer von den Aposteln weitergegeben worden ist. Durch Handauflegung. Die Jünger haben immer den Glauben weitergegeben. Der Glaube wird weitergegeben durch Verkündigung, Handauflegung, Segnung, Salbung. Um glauben zu können, brauchst du zuerst mal die Gnade, dann den Geist des Glaubens. Wie bekommt man festen Glauben? Gut, dass du da fragst. Ich will dir ein paar Gedanken sagen. Erinnere dich an die vergangenen Siege. Das ist ganz arg wichtig. Wo hat der Glaube bei dir schon mal funktioniert? Wo hast du so ein Zeugnis? Deine Erfahrungen sollen Sprungbrett sein für andere, weitere Erfahrungen. In 1. Samuel 17, Vers 34, David hat, als er dann vor dem Goliath stand, weißt du, wir sind erstaunt, David, der kleine Junge, den Goliath besiegt. Aber David hat Erfahrung mit Gott gehabt. Als er zum Goliath geht und sagt, hör mal, ich habe mit dem Löwen gekämpft, ich habe mit dem Bären gekämpft, ich habe schon Erfahrung mit meinem Gott. Ich weiß, Gott lässt mich nicht in den Stich. Und du kannst deine Erfahrungen, deine Glaubenserfahrungen ausbauen, solltest du wenigstens tun. Das ist, wie wir sollen uns im Glauben erbauen. Denk an die vergangenen Siege, die Gott dir gegeben hat. Du hast was gebetet. Wir sollten Haufen Gebetserhörungen haben. Den Bauch voll Gebetserhörungen. Da hat Gott mir geholfen. Dort hat er mich durchgetragen. Da ist ein Wunder passiert. Und dann kannst du herkommen und kannst sagen, und ich glaube jetzt, dass auch in dieser schwierigen Situation, wenn wir zu zweit oder zu dritt beten, da wird es Wunder geben. Da wird was passieren. Dann als nächstes, wie komme ich zum festen Glauben? Tu, was Gott gefällt. Tu, was Gott gefällt. In Johannes 8, Vers 29, Jesus war voll des Heiligen Geistes und er sagt, ich tue, was Gott gefällt. Wenn du voll Heiligen Geistes und Glaubens bist, tu, was Gott gefällt. Der Geist Gottes oder der Geist des Glaubens ist nicht der Geist der Rebellion, sondern genau entgegengesetzt, es tut, was Gott gefällt. Frag dich, was gefällt Gott? Was würde Gott Ehre machen? Was würde Gott verherrlichen? Wer voller Rebellion ist, der kann nicht richtig glauben. Wenn du sagst, ich mag den Prediger nicht, was der Matthäus da erzählt, das ist nicht meine Sache, du wirst von mir keinen Glauben rüberbekommen. Aber wenn du einen Menschen nicht magst, wird auch nichts rüberspringen zu dir. Da ist eine Blockade da. Also, wenn du Glauben haben möchtest, sei offen, egal wer predigt, egal wie der Prediger ist, denn du wirst gesegnet nicht wegen dem Prediger, sondern wegen dem Wort Gottes, was du hörst. Ich könnte unmöglich sein, aber ich predige das Wort Gottes. Gott wird dennoch wirken. Also Gott wirkt durch sein Wort. Und manchmal, wenn ich so Prediger angucke, ihr Leben stimmt vorne und hinten nicht. Und Gott wirkt trotzdem Heilungen, Befreiungen, Zeichen und Wunder. Weil Gott nicht auf den Prediger schaut, Gott schaut auf den Mann, der das Wort predigt. Und er muss natürlich für sein Leben Rechenschaft abgeben. Das sowieso. Da kommt er nicht ungeschoren vorbei. Aber Gott segnet sein Wort. Und er sagt, mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Also du musst zuerst deine Rebellion aufgeben, bevor Gott dich segnet und dich berührt und sich dir offenbart. Die Juden waren zur Zeit Jesu so rebellisch, bis aufs Blut haben sie ihm widerstanden, widersprochen. Und der Herr konnte unter ihnen keine Wunder wirken. Und wenn er ein Wunder getan hat, das waren immer Ausländer. Menschen außerhalb von Israel, die nicht rebellisch waren, die konnten glauben. Also der nächste große Schritt ist demütig vor Gott werden, nicht rebellisch sein, egal was da passiert, egal was da passiert ist oder war, egal was für eine Geschichte da steht. Ich glaube und ich weiß, Gott redet zu mir. Und unkritisch sein, wenn du Wort Gottes hörst, sei unkritisch. Nicht, ja, das ist ein moderner Theologe, der glaubt nicht an Gott. Ich habe schon erlebt, dass sogar bei modernen Theologen, die nicht an Gott glauben, dass Gott zu mir gesprochen hat. Und mein Glauben gestärkt hat. Ich denke an eine Geschichte in St. Peter-Ording. Ich bin in Urlaub mit meiner Familie. Ich gehe normalerweise in Urlaub immer sonntags in die Gemeinde, in die nächste Gemeinde. Meistens eine Freikirche, aber da war keine Freikirche, zumindest nicht gefunden. Dann bin ich in die evangelische Kirche, stehe vor der Tür, lese das Programm, bin entsetzt. Professor, Doktor spricht da. Und ich kenne seine Bücher. Und der ist ein moderner Theologe, erzählt überall, Gott ist tot. Und jetzt muss ich meine Kinder dorthin bringen, wo der Mann da wahrscheinlich verzapfen wird, Gott ist tot. Aber ich werde nie vergessen, was er gepredigt hat. Ganz einfach, sagt die liebe Gemeinde, und dann fängt er an, heute möchte ich nur den Gekreuzigten predigen. Und von dem Gekreuzigten hat er so gepredigt, dass ich noch heute fast jedes Wort weiß, was er gepredigt hat. Wie Paulus von Athen nach Korinth ging, die Hosen ihm schlotterten, sagt er, und wie er Angst hatte, und er möchte nichts anderes predigen als Christus den Gekreuzigten. Diese moderne Theologie. Und ich saß in meiner Bankreihe und habe gesagt, lieber Gott, vergib mir, dass ich so schlecht über den Mann gedacht habe. Und dass ich das so gesagt habe, Herr, vergib mir, dass ich so schlecht über den Mann gedacht habe. Plötzlich fing der Geist Gottes zu mir zu reden von dem, was er alles sagte. Plötzlich kam alles in Bewusstsein. Plötzlich hat es bei mir Tiefenwirkung gehabt. Plötzlich hat es alles funktioniert. Als ich Gott gebeten habe, vergib mir, dass ich so negativ über den Mann gedacht habe. Du siehst also, Rebellion kann sogar bei Pfingstler im Kopf drin sitzen und denken, ja, wir sind was Besonderes. Nein, Gott kann jeden gebrauchen, der sich nur gebrauchen lässt. Und selbst wenn er nur irgendwas erzählt hätte, ich bin überzeugt, dass Gott zu mir gesprochen hätte, weil ich offen dafür war. Wenn wir verschlossen sind, kann Gott nicht zu uns reden. Wer nur gehorcht und darauf eingeht, nicht rebellisch ist, glaubt, vertraut, der erlebt Wunder. Wenn, als Jesus dafür Leute wie die Aussätzigen gebetet hat, sagte, nee, ich heile euch nicht. Leute, geht zum Priester und zeigt euch den Priester. Eigentlich, die Priester mögen ja Jesus nicht, aber trotzdem schickt Jesus die Aussätzigen zum Priester, geht und zeigt euch den Priester. Und während sie hingingen, wurden sie geheilt. Wenn du gehst, passiert was. Also wie erlebe ich meinen Glauben? Wir müssen nur das tun, was in der Bibel drin steht. Ich denke nur an eine Geschichte. Ich kam von Norddeutschland runter, von einer Evangelisation, war müde, faul auch wahrscheinlich. Und da ruft mich eine Frau an und sagt, könnten Sie nicht zu mir kommen? Ich brauche Gebet, ich kriege keine Luft, ich ersticke. Und sagt, ja, das war in Marbach, von Heilbronn Marbach, sind so 40, 50 Kilometer. Habe ich dann gesagt, ja, Sie gehören ja nicht zu meiner Gemeinde, Sie sind nicht Mitglied meiner Gemeinde. Wenn jemand aus meiner Gemeinde mich anrufen würde, müsste ich sofort gehen, gibt's kein Pardon. Aber Sie gehören ja nicht zu meiner Gemeinde. Wo gehören Sie hin? Ich bin katholisch. Ja, ich habe gesagt, das ist ganz schön, das ist in Ordnung. Wissen Sie, was in der Satzung der katholischen Kirche steht? Sie haben das Krankensakrament, Krankensalbung. Ja, aber das wird er nicht machen. Unser Vater glaubt nicht an Gott. Er hat gesagt, in meiner Bibel steht nicht, dass der Pfarrer an Gott glauben muss oder nicht glauben muss. Sie müssen nur das tun, was in der Bibel drin steht. Ist jemand krank, so rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich. Also gehen Sie zu Ihrem Pfarrer oder Priester, wer das auch immer ist. Das ist Ihr Priester, der ist für Sie, Ihr Seelenheil zuständig. Und lassen Sie sich von ihm salben und beten. Und Sie werden sehen, was da passiert. Und ich weiß, Gott steht zu seinem Wort, wenn wir das tun, was in der Bibel drin steht. Sie gehen hin, sagen, Herr Pfarrer, ich bin am Sterben, ich kriege keine Luft. Und sagen, ja, wir haben Krankensalbung, aber das ist die letzte Ölung. Dann sagt, es ist mir egal, ich möchte, bitte salben Sie mich mit Öl, beten Sie mit mir. Und der Priester hat sie mit Öl gesalbt, für sie gebetet und sage und schreibe, die Frau ist gesund. Ein paar Tage später, oder was heißt, vielleicht eine Woche später, lese ich in der Zeitung, Pfarrer sowieso ladet Leute ein, der macht Heilungsgottesdienst. Und nein, zuerst rief er mich noch an, sagt, Herr Matudis, Sie haben die Frau sowieso zu mir geschickt. Also ich wusste nicht, dass ich die Gabe der Krankenheilung habe. Nein, der hat nicht die Gabe der Krankenheilung gehabt. Er war nur Ältester und er hat nur das getan, was er tun sollte. Für Kranke beten und mit Öl salben. Und die Leute sollten ihn rufen. Wir müssen einfach nur das tun, was in der Bibel drin steht und nicht so super geistlich sein und spinnen und in welchen Regionen Wolken Nummer 7 oder 8 schweben und sagen, ja, da muss bestimmte Salbung haben, bestimmtes Grad der Offenbarung und Erkenntnis und Erleuchtung haben. Nein, der muss nur das tun, was sein Amt ihm vorschreibt. Der soll mit Kranken beten, mit Öl salben und Hände auflegen, wenn es nötig und so weiter. Und er hat, also ich habe von Osborn das Krankenheilung das Buch für Krankenheilung, das ist so Standardwerk ihm gegeben. Und wie gesagt, ich lese dann in der Zeitung, macht der Heilungsgottesdienste? Und dann geht er und Leute ladet er ein, salbt sie mit Öl, legt die Hände auf. Und das hat er für jeden Monat einmal so einen Heilungsgottesdienst gemacht. Aber du siehst, einmal gehorcht. Und die Frau hat noch lange gelebt und überlebt. Das war nicht nur Sterbesakrament. Glaube beginnt, indem wir das tun, was er gesagt hat. Dann wird uns geholfen. Wenn wir das, was wir hören, auch sofort umsetzen, wenn Gott zu dir etwas sagt, kannst nicht warten, bis er noch was sagt und dann erklärt, warum das so ist. Du musst vorstellen, das, was Jesus in Kana dort getan hat, füll die Krüge mit Wasser. Der hat nicht gesagt, dass es Wein werden wird oder sonst noch was. Hat nicht die Endresultate gezeigt. Tu mal das Nächste und dann das Nächste und dann nochmal das Nächste. Und was jetzt? Glaube beginnt in meinem Herzen, in meinem Inneren. Ist eine Idee und es ist eine Einstellung. Ja, Herr, jawohl, Amen. Das ist Glaube. Entsteht also im Kopf. Alles, was du bist und kannst und so weiter, entsteht immer im Kopf. Aber im Kopf entstehen auch die ganzen Ausflüche. Nein, das ist nicht für mich. Und was ist, wenn es nicht funktioniert? Ich kann oder ich kann nicht. Beides entscheide ich im Kopf. Also, wie Pascal gesagt hat, wer nicht glauben will, Gott lässt es. Und wer glauben will, den lässt es auch. Hudson Taylor, der Hieder Inlandmissionar, ein Mann des Glaubens, hat so ein paar gute Sprüche über den Glauben gesagt. Nicht einen großen Glauben brauchen wir, sondern Glauben an einen großen Gott. Nicht einen großen Glauben brauchen wir, sondern Glauben an einen großen Gott. Dass Gott ein großer Gott ist. Also vergiss alles, ich brauche einen großen Glauben. Ja, Herr, alle Informationen über Glauben zusammenholen. Nein, fang an, dir ein richtiges Bild von Gott zu machen. Mein Gott ist ein großer Gott, der Sonne, Mond und Sterne gemacht hat, das ganze Universum. Das ist mein Vater. Sein ist Gold und Silber, die ganzen Rinder auf der Weide, das sind sein Öl und alle Stoffe in dieser Erde. Also nicht einen großen Glauben brauchen wir, sondern Glauben an einen großen Gott. Dann hat Hudson Taylor noch einen Satz gesagt. Alle Helden Gottes sind schwache Menschen gewesen, so wie du und ich. Ja, auch ein sehr schwacher Mensch. Alle Helden Gottes sind schwache Menschen gewesen. Sie taten Großes für Gott, weil sie daran festhielten, dass er mit ihnen war. Einfach das tun, weil Gott ist mit mir. Und einfach ich tue, weil Gott es will, weil es ihm gefällt. Weil ich Gott Freude machen möchte, weil ich meine Liebe so ausdrücken möchte. Weiter sagte Hudson Taylor noch, Zeiten der Prüfungen sind immer Zeiten des Segens. Wenn du in der Prüfung bist, bist du in der Phase des Segens, wo Gott dich segnen wird. Ein weiterer Gedanke von Hudson Taylor, Schwierigkeiten sind der Boden, auf dem Gott sich offenbaren kann. Schwierigkeiten sind ist der Boden, auf dem Gott sich offenbaren kann. Das ist der Grund, Schwierigkeiten. Je mehr Schwierigkeiten du hast, desto mehr Gottesoffenbarung wirst du haben. Wenn du sie richtig verstehst, wenn du sie richtig einordnest und sie richtig behandelst. Und dann noch ein Gedanke von Hudson Taylor. Gott meint wirklich, was er sagt, wenn er uns seine Verheißungen gibt. Er meint wirklich, was er uns sagt, wenn er uns seine Verheißungen gibt. Er lügt nicht. Er sagt uns immer die Wahrheit. In Römer Kapitel 4, Vers 20, da ist die Rede von Abraham. Abraham, er zweifelte nicht. Und vielleicht doch. Aber da heißt es, Abraham zweifelte nicht, sondern gab Gott die Ehre. Also, er hatte in seinem Herzen Zweifel. Denk an die Geschichte mit Hagar und was da alles so gewesen ist. Aber er gab Gott die Ehre. Du bekommst einen festen Glauben, wenn du Gott die Ehre gibst. Wenn du anfängst, Gott zu ehren. Wenn du ihn groß machst, ihn verherrlichst. Wenn du Gott Ehre gibst, wird dein Glaube aufgehen wie ein Hefeteig. Du wirst aufgehen. Du wirst so richtig aufquellen, wird dein Glaube wachsen, stark werden, wenn du Gott ehrst. Und das ist das Problem, viele Menschen ehren Gott nicht. Die ehren, wenn sie schon glauben und schon glauben müssen und nichts anderes übrig bleibt, als zu glauben, dann jammern sie. Die sagen, ja Herr, bitte, bitte und so weiter. Aber sie preisen Gott nicht, sie loben Gott nicht, sie tanzen nicht vor Gott. Wenn du Schwierigkeiten hast, du solltest einfach vor Gott tanzen, in deinem Zimmer auf und ab, da sieht kein Mensch. Auch wenn du dich mal verhaspelst, aber dass du glücklich bist, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wenn du Gott ehrst, das schlägt sich auf deine Psyche nieder. So wie das Wetter, wenn Wetterumschwung ist. In deinem Leben ist so geistlich Wetterumschwung. Und du erlebst Therapie. Da wächst der Glaube. Weißt, Therapie ist Heilung durch die Anbetung Gottes. Da wird deine DNA vervollständigt. Therapie. Du gehst in Gott auf. Du wirst von dem Himmel bestrahlt. Du kommst in eine ganz andere Atmosphäre, eine ganz andere Umgebung. Und das wirkt sich auch auf deine Gesundheit auf, nicht nur auf deine Psyche, sondern die Anbetung Gottes wirkt sich dann auf dein Leben auf. Und deshalb, der Glaube funktioniert zuerst einmal an dir, nicht an die anderen. Wenn du glauben möchtest, fang bei dir an, an deiner Psyche, an deine Seele, an deinen Geist, an deinen Körper, vielleicht an den kleinen Finger. In kleinen Dingen. Und dann, wenn es bei dir funktioniert, dann wirkt es sich in deiner Umwelt aus und an dein Umfeld, deine Umgebung. Und dann brauchst du keinen Ersatz mehr. Wenn du so stark von Gott erfüllt bist, weißt du, dann brauchst du keinen Alkohol oder Drogen oder irgendwelche Medikamente. Denn die Anbetung Gottes hebt alle psychischen Störungen auf in deinem Leben. Da ist nichts mehr da. Die Freude am Herrn ist so eine Kraft, so eine Stärke, so eine Dynamik. Und die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Du siehst also, was passiert, wenn du an Gott richtig glaubst und zu Gott richtig stehst, richtig auf Gott eingestellt bist. Da wird dein Zustand stabil. Du tankst neu auf. Fährst auf wie ein Adler. Der Heilige Geist weiß, was er tut. Deshalb, er lässt dich manchmal ein bisschen hängen. Weißt du, mach, wenn du denkst, du kannst, dann bitte probier's. Aber du merkst ganz bald, mit unserer Kraft sind wir gar bald verloren. Und dann sagst du, lieber Heiland, greif bitte ein. Herr, siehst nicht wie Verderben. Und Gott kann deinen Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Du musst ihm nur nachher eine Chance geben. Aber Gott lässt zuerst mal deine Kraft, dass du die einsetzt. Er zeigt dir, der Heilige Geist zeigt zuerst mal deine Defizite, die da sind. Und dann füllt er sie auf. Er sagt, du, hör mal, da ist was und da ist noch ein Loch und da ist noch eine Lücke und da ist noch so eine Ausbuchtung. Wir müssen da dran arbeiten. Und er macht dich dann so groß und so stark im Herrn. Weißt du, Gott, der Heilige Geist sagt dir nicht nur die Fehler und lässt dich dann nicht im Regen einfach stehen. Nein, er sagt, jetzt, pass auf. Jetzt, der Herr Jesus, er wird von den Seinen nehmen und dir geben. Alles, was sein ist, ist auch dein. Und der Heilige Geist ist dann dieser Jongleur, der so aktiv ist, der vom Jesus nimmt und euch gibt. Und dir gibt. Das Werk des Heiligen Geistes ist, Jesus in uns zu installieren. anzuschließen, so dass es bei dir funktioniert, dieser Jesus. Das ist das Werk des Heiligen Geistes, Jesus in deinem Leben zu installieren. Und dann ist dein Werk vollendet. Und dann, jetzt kannst du endlich mal glauben, wenn Jesus in deinem Leben installiert ist, dann verwirklicht sich der Heilige Geist in dir und dann funktioniert es und dann, ja, bist voller Action. Wir tun alle Leute leid und sehr leid sogar, die nicht an den Heiligen Geist glauben. Die sind geistlich so arm und so weiter. Die wissen zwar die Bibel, aber sie können die Bibel nicht umsetzen. Wie macht man das? Also ich habe kein Problem, die Bibel umzusetzen. Ich habe bloß nicht so viel Zeit. Aber umsetzen, ich weiß schon, wie ich das umsetzen kann. Wenn ich ein Problem habe, der Heilige Geist zeigt mir, wie setze ich das um. Und dann, wenn ich das umgesetzt habe, komme ich zum nächsten Punkt und werde nicht fertig, bis Jesus wiederkommt. Du glaubst an den Heiligen Geist, denn dass er dir Jesus offenbart und Jesus zeigt. Du glaubst nicht nur an diesen überlieferten, traditionellen, historischen Jesus, du glaubst an den offenbarten, verherrlichten Jesus. Das machst du aufgrund des Heiligen Geistes. Ja, mein Jesus kann alles. Für Jesus gibt es keine Grenze. Diesen Glauben musst du bekommen. Jesus kann alles. Aber warum konnten wir ihn nicht austreiben? Ja, Jesus kann. Und Jesus ist mit jedem Problem noch fertig geworden. Du kannst die hohe Stellung Jesu und seine Macht und Allmacht erst richtig begreifen, wenn der Heilige Geist dir das alles offenbart. Mein Jesus kann alles. Und mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Wenn es keine Mauern da sind, musst du nicht drüber springen. Aber wenn Mauern da sind, du weißt, wie du rüberkommen kannst. Wenn der Heilige Geist dir diesen Jesus, diesen lebendigen, auferstandenen Jesus begreiflich macht, dann hast du so viel begriffen. Denn derselbe Geist, der Jesus aus dem Toten auferweckte, wird auch unsere sterbliche Leiber lebendig machen. Also, der bringt uns zum Glauben, zum Brennen, zum Funktionieren, zum Laufen, der gleiche Geist. Und dann bist du unerschütterlich, stark. Da kannst du dich für alles einsetzen, hast überall den Durchblick, kannst sagen, ich weiß, was ich will. Durch den Heiligen Geist lebst du in der Gegenwart Gottes. Das ist toll. Lebst so, als wenn das Evangelium gerade jetzt passieren würde und neu geschrieben werden würde. Du lebst in den Tagen Jesu, obwohl es 2000 Jahre danach ist. Wenn der Heilige Geist das vergegenwärtigt und dich versetzt in diese Zeit, lebst aus einer großen Gewissheit. Die Apostel, wenn ich die höre, sie gaben mir großer Gewissheit Zeugnis. Er ist wahrhaftig auferstanden. Die waren dabei. Die haben das miterlebt. Und du, als Nachzögling 2000 Jahre danach, warst nicht dabei. Aber der Heilige Geist kann dich zurückversetzen in diesem Dasein von damals. Und du bist, als wenn es damals passiert wäre, wie Jesus den Stein oder die Engel den Stein da wegwälzen. Du erlebst es alles pur. Und das ist der lebendige Glaube, der dich unerschütterlich macht. Der Geist Gottes wirkt an deiner Seele, berührt dich. Und zwar in jedem Winkel deines Lebens. Zuerst einmal jeder Winkel deines Lebens wird ausgefüllt von der Herrlichkeit Gottes. Und du kannst glauben. Du kannst für kleine Sachen glauben. Du kannst für alles Mögliche glauben. Weißt du, wenn du einmal das Beten gelernt hast, dann weißt du, wie es geht. Dann betest du für alles. Dann betest du für Krankheiten, betest sie weg. Dann betest du für deinen Kaktus. Dann betest du für deine Katze oder deinen Hund. Dann betest du für alles Mögliche. Dann bist du am Laufen, beim Beten einfach laufend immer. Du betest für alles Mögliche. Alles wird gebetet. Ja, wir werden das lösen mit Gebet. Und du brauchst gar nicht so viel. Du weißt, der Glaube funktioniert. Aber du musst erst mal in kleinen Dingen mal erleben, dass es funktioniert. Und wenn du einmal das entdeckt hast, dann kannst es. Dann wirst du ein professioneller Beter. Weltmeister sogar. Dann betest du, dann, wenn da jemand zu dir kommt am Telefon und jammert und klagt, dann sagst du, hoch, bevor sie auflegen, darf ich noch ein Gebet mit ihnen sprechen. Und dann sagst, Halleluja, lieber Heiland, du siehst die Frau da hinten, der so Probleme, die weiß nicht mehr ein noch aus, aber du kannst zu ihr hinkommen und kannst ein Wunder wirken. Und du wirst sehen, an einer anderen Leitung, da zündet's plötzlich. Da geht was auf, da passiert was. Weißt du, da fängst du überall zu beten. Oder wenn jemand nach Hause geht, wir haben in unserer Teestube in Stuttgart eine Angewohnheit gemacht, eigentlich habe ich das von David Wilkerson übernommen aus der Dean Challenge Teestube in New York. Und die haben eine Gewohnheit gehabt, bevor sie haben mit den Leuten geredet, aber die haben gesagt, Leute, es hat keinen Wert, mit den Leuten, vor allem Drogensüchtige, zu reden. Die wissen mehr von dem Esoterischen und Spirituellen und Jenseitigen und bewusstseinserweiternden Dingen. Die wissen mehr als ihr alle, liebe Christen. Das Wichtigste ist, wir beten. Und dann hat er uns gezeigt, der Mitarbeiter von David Wilkerson, einfach nimmt die Leute an Hand und wenn sie auf Wiedersehen sagen, die wichtigsten Leute stehen an der Tür. Und wenn sie dann nach Hause gehen, nimmst du an der Hand und sagst, darf ich noch mit ihnen beten? Und dann beten sie. Und die meisten Leute kamen wieder zurück und die haben sie bekehrt, die sind frei geworden. Wenn wir beten, wenn du jemanden grüßt, halte die Hand fest, lass nicht los, ist es so wichtig, dann wirkt Gott. Wir beten und Gott wirkt. Fang an mit den Problemen, die du konfrontiert wirst, einfach zu beten. Und du wirst verblüfft sein, was für eine Kraft ausgeht von Jesus. Und zwar Jesus in dir. Der Heilige Geist in dir. Das ist ein Geheimnis. Auf deine DNA-Code sitzt Jesus und der Heilige Geist. Verstehst nicht. Lass es bleiben. Aber wenn du es verstehst, dann sag Halleluja, Glory, Glory, Glory. Du brauchst den Schlüssel. Du brauchst also diesen Schlüssel, dass das funktioniert. Und dann wirst du zu den Schatzkammern Gottes gehen, ein- und ausgehen und dich bedienen, dann bist du nicht mehr ein Außenseiter, sondern ein Insider, du weißt, wo es lang geht, was passiert. Wenn du willst, dann kannst du glauben, dann ist plötzlich, jedem ist das Maß des Glaubens gegeben. Plötzlich weißt du, aha, und dann wächst du. Du bleibst nicht bei diesem kleinen Glauben, dann wird dein Glaube größer und größer. Du nimmst zu, wirst stark im Glauben. Also Gott gibt so viel Licht, was der Pascal sagte, dass wer glauben will, glauben kann und sogar noch mehr glauben kann. Und er lässt Menschen so viel im Dunkeln, dass wer nicht glauben will, nicht glauben muss. Gott zwingt sich nicht auf. Er sagt, komm, mach das. Du kommst schon noch auf den Geschmack. Hier hörst du Botschaften, die einfach dich ermutigen sollen. Ich will dir helfen, den Weg zum Leben zu finden. Den kann jeder gehen, wenn er gehen will. Keiner muss denn gehen. Ich kann niemand zwingen. Du musst glauben. Selbst wenn du glauben könntest, könntest nicht glauben. Es ist eine Gnade, dass du glaubst. Es ist eine Gnade, ein Geschenk. Der Glaube ist immer eine Saat. Du tust etwas. Du legst etwas in die Erde. Und auch wir heute Abend. Du festigst deinen Glauben, indem du etwas tust. Ich weiß nicht, was es ist. Wir werden heute Abend unser Opfer bringen. Das ist vielleicht der erste Schritt. Du bringst Gott eine Gabe, diese kleine Saat, ein kleines Körnchen vielleicht. Aber dieses kleine Körnchen, wenn es aus deiner Hand weggegeben worden ist, kann große Dinge bewirken. Du gibst deinen Glauben und betätigst ihn und sagst, ja, was ist 1 Euro? Was kann man für 1 Euro kaufen? Du glaubst manchmal, was man mit 1 Euro alles so anstellen kann. Überleg einmal, was du alles anstellen kann. Wir materialisieren unseren Glauben, indem wir etwas tun, etwas umsetzen, etwas in Bewegung bringen, sichtbar machen. Die Witwe, die hat sich dabei nichts gedacht, die am Opferkasten dort ein Opfer brachte. Weißt du, der Herr Jesus guckt immer zu und schaut, wie viel die Leute geben, und die dann, und da kommt diese arme Frau, die dreht sich um, was niemand guckt, das, weil es so wenig ist, sieht aus wie ein Knopf, ein Schärflein. Und dieses Schärflein schmeißt sie rein. Und dann sagt der Herr, halt Leute, passt auf, was jetzt passiert ist. Hier ist ein Wunder passiert. Es ist kein großes Wunder, aber es ist ein Wunder passiert bei der Frau. Sie hat alles gegeben, was sie hatte. Und du siehst, die Frau, diese Predigt von dieser Frau mit dem Schärflein, die Witwe mit dem Schärflein, wird überall gepredigt. Sie hat ihren Glauben aktiviert. Und wir müssen unseren Glauben irgendwo aktivieren. Wenn wir von Gott was haben wollen, wir müssen etwas tun. Du bist beim Verhungern, hast nichts mehr zu essen, dein Kühlschrank ist leer, deine Kornkammer ist auch leer, dein Keller ist leer, dein Speicher ist leer, alles ist leer. und betest: Lieber Gott, wir sind beim Verhungern. Ich und mein Sohn, wir werden sterben. Wir werden diese Woche nicht mehr überleben. Du betest. Und dann kommt ein Prophet Gottes vorbei. Und er sagt: Frau, was machst du da? Wir sammeln Holz und wir werden unsere letzte Mahlzeit jetzt herrichten. Und ihr habt nur ein bisschen Öl und ein bisschen Mehl zu Hause, aber das ist alles. Dann sagt er: Kein Problem. Weißt du, bei Gott ist das kein Problem, was du zu Hause hast oder nicht hast. Das ist bei Gott kein Problem. Kein Problem. Back da das Brot, Frau. Geh nach Hause im Namen Gottes und back dir ein Brot und dir und deinem Sohn. Aber bring mir zuerst. Das ist gemein. Glaub mir das. Das ist gemein, was der Prophet da macht. Aber du siehst, der Glaube muss provoziert werden. Und dann, ja, das und diese Frau ist so dumm und macht es auch. Aber das hat sich ausgezahlt für den Rest ihres Lebens. Sie hat also Wochen, Monate lang genug Mehl gehabt. Die haben gegessen und gegessen, gebrutzelt und gegessen und gebrutzelt. So ist Gott. Er fordert uns erstmal raus. Und jetzt kommt, ist ein anderer Fall, auch wieder mit dem Propheten. Weißt du, Gott wirkt, das ist prophetisches Leben, prophetisches Handeln. Der Glaube ist eine prophetische Aktion. Und da kommt der Gerichtsvollzieher, der steht schon vor der Tür, der nimmt meine beiden Buben weg. Und ich kann meine Schulden nicht bezahlen. Mein Mann hat so viel Schulden gemacht und jetzt ist er gestorben und ich habe keine Rente, gar nichts. Dann sagt der Prophet: Frau, was hast du zu Hause? Deine Magd hat nichts wie einen kleinen Krug mit Ölbissen zu Hause. Kein Problem. Geh in deine ganze Ortschaft und sammle leere Gefäße und derer nicht wenige. Stell mir vor, du dumm. Hast du einen Topf zu Hause, einen leeren Topf? Kann ich den gebrauchen? Hast du eine Kanne zu Hause? Hast du irgendetwas leeres zu Hause, ein leeres Gefäß? Und von überall hat sie die leeren Gefäße aufgestellt und aufgebaut und so weiter. Also so verrückt ist diese Frau da. Die Gläubigen sind verrückt. Aber die erleben auch Wunder. Die hat alle leeren Gefäße zusammengetrommelt, was sie auftreiben konnte in der Ortschaft. Und wie geht's jetzt weiter? Sie hat nicht gewusst, wie es weitergeht. Wie geht's jetzt weiter? Was ist der nächste Schritt? Jetzt gehst du in deine Kammer. Du und deine zwei Buben. Ihr habt das Problem. Ihr seid das Problem. Gehst jetzt in deine Kammer. Schließt die Tür zu. Und dann nimmst deine Ölkanne und gießt es in die leeren Gefäße. Und es geht. Und die Frau ist wie im Rausch. Weißt du, Manufaktur. Und arbeitet, dass sie keine Muskelkater hatte. Und als sie sagt: Bring noch ein Gefäß, sagt der Junge: Ist keins mehr da. Der eine hat zugefüllt, leere Gefäße, und der andere hat die vollen Gefäße davon getragen. Wir haben kein leeres Gefäß. Und da hörte das Öl auf zu fließen. So handelt Gott. Der Glauben muss irgendwie in Aktion gesetzt werden. Zuerst ist es Blamage. Stell dir mal vor, jetzt gehst du von Haus zu Haus und bettelst leere Gefäße. Aber Gott will, dass du dich demütigst, damit du die Gnade erlebst. Und damit dein Glaube aktiv wird. Und die hat jetzt nicht das Öl da gleich ausgesoffen. Nein, wisst ihr, was sie jetzt gemacht hat? Sie geht zum Propheten. Und Prophet, was ist jetzt? Geh und verkauf das Öl, bezahl deine Schulden und vom Rest sollst du leben. Du siehst, sie lebt also nach den Anweisungen des Propheten. Wenn du von Gott was haben willst, brauchst du prophetische Anweisungen, inspiriert vom Heiligen Geist. Sonst, selbst auch wenn du jetzt auf dem Öl sitzt und einen ganzen Tankzug voll Öl hast, das nützt nicht. Du musst genau wissen, wie geht's jetzt weiter. Verkaufe, bezahl deine Schulden und dann vom Rest kannst du leben. Wir müssen also, wenn wir Glauben in Aktion bringen wollen, wir müssen etwas tun. Und der Glaube braucht immer einen Berührungspunkt. Also so wichtig, wie bekomme ich festen Glauben? Diese blutflüssige Frau sagt: Wenn ich nur könnte den Saum seines Kleides berühren, ich werde gesund. Das ist kein Wunder für mich. Das wäre normal. Wenn ich nur könnte. Und sie brauchte einen Berührungspunkt. Der Glaube wird immer übertragen durch eine Berührung, einen Kontaktpunkt. Wenn du glauben möchtest, finde zuerst mal, in deiner Umgebung, vielleicht in der Gemeinde hier oder wo auch immer, finde jemand, der an Gott glaubt. Und dann frag: Kannst du glauben, dass Gott bei mir ein Wunder tun kann? Und wenn diese Person sagt: Ja, ich glaub's, dann sind sonst zwei beieinander, die was erwarten. Und wo zwei oder drei eins werden, was sie bitten, sie werden es empfangen. Also wir haben große Möglichkeiten, unseren Glauben in Aktion zu setzen, und von Gott was zu erwarten und zu empfangen. So, Glaube ist immer eine Tat, die tut etwas, bringt Opfer, ist immer der erste Schritt zur Veränderung, dass du etwas tust. Von nichts kommt nichts. Von nichts kommt nichts. Auch im Glauben. Du gibst etwas weiter, du schließt dein Herz auf für weitere Segnungen. Durch dein Geben oder Gehen wirst du empfänglich. Du sagst, jawohl, ich gebe, ich glaube, Gott wird belohnen. Gott ist ein Belohner. Glaube ist nicht sehen und doch sehen. Du siehst in der unsichtbaren Welt, Gott ist reell, Gott ist groß, Gott ist mächtig, Gott ist herrlich. Gott ist auf dem Thron, er hat das letzte Wort. Und du erwartest seine Hilfe und sein Wunder. Wie kriege ich einen festen Glauben? Und ich möchte mit dem letzten Gedanken zum Schluss kommen. Fang's an. Fang an zu tun. Nimm dir ein Problem vor, das vielleicht dein Problem ist, und sag, ich möchte jetzt dieses Problem in dieser kommenden Woche mit Gottes Hilfe lösen. Mein Problem. Egal, was dein Problem ist jetzt, nimm ein Problem. Und wenn du dein Problem nicht hast, dann such dir jemand, der ein Problem hat. Du wirst nicht lang suchen müssen, irgendwo um die Ecke wirst du einen finden, der ein Problem hat. Und sag, ich werde für diese Person beten. Du musst nicht ganz groß gleich Reklame machen, ich bete für dich. Nein, bete für dieses Problem. Versuch mal zu beten. Und du wirst verblüfft sein, wie das funktioniert, wenn du anfängst, im Geist für diese Person zu beten, für dieses Anliegen zu beten und einfach Gutes zu wünschen und einen guten Blick auszustrahlen, eine gute Einstellung einnehmen für diese Person, für diese Situation oder was es auch immer ist. Und vielleicht wirst du auch deine Hand öffnen und nicht nur dein Herz, auch deine Hand. Und dann wird etwas passieren. Gott segnet, wenn wir Täter werden. Also tu etwas. Unternimm etwas. Glaubende Menschen sind Unternehmer. Die warten nicht, bis da was passiert. Die wissen also, Gott will, dass ich, ja, er will mir helfen, aber ich muss zuerst mal von mir aus etwas tun. Ich muss ihn rufen. Ich muss ihn bitten. Ich muss anklopfen. Oder ich muss hingehen. Von nichts kommt nichts. Ich muss etwas tun. Du bist der Auslöser einer großen Lawine in deiner Umgebung. Und wenn du einmal gesehen hast, wie eine Lawine runtergeht, oh, Halleluja, jetzt kommt die nächste Lawine. Und dann beginnst du so als Lawinenauslöser zu arbeiten. Eine Segenslawine nach der anderen. Und dann unten, da gibt es nur noch Segenswellen und da rauscht es. Aber du musst es mal anfangen. In kleinen Schritten. Leute, ich empfehle euch in kleinen Schritten. Fang an, für einen kleinen Zeh zu beten, bevor du da für Krebs betest. Und da große Gebete vollbringst. Fang an in kleinen Dingen. Also, das wollen wir tun. Praktisch werden, etwas unternehmen. Heute fangen wir mit dem Opfer an. Wir möchten Gott etwas geben. Und das ist der erste Schritt. Und zwar mit Lob und Dank. Ja, die wollen mein Geld haben. Nein, wir wollen dein Geld nicht haben. Es geht nicht, dass wir dein Geld hier sammeln. Oder dass wir was horten oder was und so weiter. Dass wir unser Konto füllen. Es geht nicht um diese Sachen. Es geht nur um dir eine Gelegenheit zu geben, dass du etwas gibst im Namen Gottes. Eigentlich solltest du nicht nur herkommen und was in Kollekte schmeißen. Das macht man in der Kirche vielleicht. So dem lieben Gott so ein paar Knöpfe geben. Nein, es geht nicht darum. Es geht etwas, das du mit dem Herzen gibst. Weißt du, was du hier mit dem Herzen gibst, das kommt im Himmel auch am Herzen Gottes an. Mit dem Herzen. Lieber Gott, ich gebe es zu deiner Ehre, zu deiner Verherrlichung. Abraham, er ehrte Gott. Er pries Gott. Er glaubte an Gott, aber ich bin nicht sicher, wie stark sein Glaube war. Sein Glaube war nicht so super. Er hat den Heiligen Geist nicht gehabt, er hat nichts von Moses gewusst, er hat die 10 Geboten nicht gehabt, er hat Israel nicht gekannt, er hat noch gar nichts gekannt. Verstehst? Und trotzdem, er ehrte Gott. Er ehrte Gott. Und was wir hier tun ist, wir fangen Gott zu ehren. Wir ehren Gott, mehr nicht. Wir versammeln uns hier zur Ehre Gottes. Wir sind nicht hierher gekommen, um uns zu unterhalten, sondern um Gott zu ehren. Und dann passiert was. Lasst uns aufstehen und lasst uns in die Gegenwart Gottes gehen und den Glauben aktivieren. Vater im Himmel, wir wollen unseren Glauben aktivieren jetzt, jeder Einzelne, wo er steht. Und jetzt, auch wenn wir die Gaben nach vorne bringen oder wie auch immer wir das tun, wir möchten diesen Glauben aktivieren. Und wenn du kein Geld hast, heute erlaube ich mal ausnahmsweise einen Knopf zu bringen. dann reiß irgendwo einen Knopf von deiner Bluse oder dein Hemd ab, bring den Knopf. Warum? Wenn du kein Geld hast, und ich weiß, Leute haben manchmal kein Geld und wir müssen nicht gerade, aber ich möchte, dass du ein Zeichen setzt, ich will Gott ehren. Und vielleicht wird Gott mehr mit dem Knopf geehrt als mit 10 Euro. Nein, vielleicht, weil das vom Herzen kommt. Gott will dein Herz sehen, wie du das zur Ehre Gottes bringst. Und du glaubst, wenn du deinen Knopf abdrehst und zur Ehre Gottes bringst. Vater, ich möchte, dass Menschen dich ehren. Und ich möchte Menschen Gelegenheit geben, heute Abend, wenn sie zum Opfer kommen, wenn wir dieses Opfer bringen, und das ist vielleicht manchen sehr schwer. Manche wissen nicht, wie sie hierher kommen sollen. Und sie kommen trotzdem. Manche laufen zu Fuß, Herr Jesus. Und manche kommen nur ab und zu mal, weil sie nicht regelmäßig kommen können, weil ihr Fahrgeld nicht reicht und nicht ausreicht. Ich verstehe die Situation und ich kenne die Situation deiner Kinder und ich bejahe sie. Aber Herr Jesus, wir möchten dich ehren in Jesu Namen, Vater. Und wir möchten einfach den Segen Gottes hier empfangen. Und wir wollen, dass unser Glaube gedeiht, entwickelt und sich entfaltet. Zu deiner großen Ehre möchten wir einfach irgendetwas tun. Irgendetwas, was du uns ins Herz legst. Im Namen Jesu. Amen. Bring deine